Da sind wir wieder mit Meilons Meinung. Herzlich willkommen dazu. Heute unter anderem mit dem Branchencheck Solar. Und die Aktie des Tages ist eine Beteiligungsgesellschaft. An meiner Seite natürlich Alfred Meilon.
Ist das? Welche ist es denn?
Ja, hast du schon wieder vergessen?
Dann,
das ist eine Überraschung. Wir werden gleich im Laufe der Sendung darauf zu sprechen kommen.
Ich bin gespannt.
Zuvor wollen wir aber erstmal über den Gesamtmarkt sprechen. Und das heißt, es folgt hier der Marktüberblick. Du hast uns auch wieder drei Grafiken dazu mitgebracht, um das zu veranschaulichen. In der ersten sieht man die Entwicklung der drei großen US-Indizes, also Dow Jones, Nasdaq und S&P 500, seit Beginn des Jahres.
Also wir haben hier jetzt die letzten Tage doch eine größere Korrektur. Was heißt größere Korrektur? Also hier sieht man tatsächlich nicht, dass es eine größere Korrektur war, aber es gab doch einige sehr, doch deutliche Abwärtsbewegungen, auch bei einzelnen Aktien gerade. Das spiegelt sich in den Indizes nicht so ganz wieder. Wir sind immer noch klar am Plus seit Jahresbeginn, beim Nasdaq 32%, beim S&P 17% und beim Dow Jones 6,5%. Aber sieht man auch schon diesen deutlichen Unterschied. Und wir wissen alle, dass dieser Nasdaq-Anstieg getragen wird von einigen wenigen Aktien. Und jetzt hatte man eigentlich so ein bisschen gehofft, ich auch, dass auch der Rest des Marktes noch nachzieht. Dem war jetzt aber doch nicht so. Gerade bei den mittelgroßen und kleineren Werten gab es doch im Gegenteil wieder doch recht deutliche Abwärtsbewegungen. Der August ist ja nun auch jetzt nicht unbedingt der beste Börsenmonat. Es war mal der beste Börsenmonat 90 Jahre lang und die letzten 20 Jahre lang ist einer der schlechtesten geworden. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich glaube dennoch, dass wir diesen Aufwärtstrend und auch den Bullenmarkt, den wir nun haben, fortsetzen können. Aber es wird jetzt doch eher mal ein bisschen holpriger.
Ein paar der Faktoren, die jetzt eher negativ mit reinspielen, waren zuletzt Konjunkturdaten aus China.
Genau, das war jetzt die letzten beiden Tage, haben diese Konjunkturdaten, die schwachen, sehen wir gleich, gerade die Exportzahlen stark rückläufig in China, das war jetzt nicht so zu erwarten und das hat so ein bisschen auch auf die Stimmung gedrückt, hier sieht man es mal, das sind dunkelblau die Exporte, da sind wir doch deutlich ins Minus, ich glaube 14% im Vergleich zum Vorjahr und die Importe auch sehr schwach, also diese Daten, China ist nun mal einer der großen Wirtschaftsmotoren der Weltwirtschaft. Und wenn es da hakt, dann zieht das natürlich alles in Mitleidenschaft. Und dann gab es heute noch Zahlen, ebenfalls aus China, die Inflationsdaten. Und das ist auch sehr, ich will nicht sagen beängstigend, aber zumindest erstmal beeindruckend. Das ist der Konsumentenpreisindex, die hellblaue Grafik. Und da sind wir tatsächlich ins Minus gerutscht. Wir haben in China mittlerweile Deflation. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir hatten in China auch nie eine große Inflation. Wir waren mal bei 2,5% in der Spitze. Das sind natürlich ganz andere Daten, als wir sie aus Deutschland, Europa oder den USA gewohnt waren. Da waren wir ja bei 9, teilweise über 10% Inflation. Aber dennoch, das ist natürlich schon ein Indikator. Und es gibt ja auch einige Stimmen, die sagen, etwas Ähnliches könnte auch in den USA oder in Europa passieren, dass wir relativ schnell wieder in die Deflation abrutschen. Sehe ich auch eher die Gefahr, als dass wir wieder höhere Inflationszahlen bekommen. Also für die Börse ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Im Moment wünschen sich alle weniger Inflation. Das wäre natürlich gut, aber Deflation wäre natürlich dann auch wiederum alles andere als gut, sogar noch schlechter als Inflation. Also im Moment eine nicht ganz so einfache Gesamtgemengelage.
Schauen wir mal, wie die Einzelwerte reagieren. Aber bevor wir auf wirkliche Einzelwerte zu sprechen kommen, schauen wir jetzt auf die angesprochene Branche im Branchencheck. Genau, das ist die Solarbranche und auch da schauen wir auf diverse Grafiken. Du hast uns erstmal einen ETF, die Entwicklung eines ETFs, Solar-ETFs.
Genau, das ist im Prinzip, man kann auch sagen, der Solarindex in den USA aufgelegt. Da sind die wichtigsten und die größten Solarwerte drin. Und da sieht man, wir sind tatsächlich jetzt auf ein 52-Wochen-Tief gefallen, auf ein neues Jahrestief. Und man sieht auch hier, es ging eigentlich jetzt schon seit vielen Monaten seitwärts, leicht abwärts. Und das ist ein Trend, der eigentlich mit der realen Entwicklung nicht ganz so viel zu tun hat. Wir haben immer noch weltweit einen Solarboom, der ist allerdings jetzt so ein bisschen in Stocken geraten. Das liegt so ein bisschen auch rückwirkend immer noch an der Pandemie. Da gab es ja Lieferengpässe und das hat dazu geführt, dass die gerade im letzten Jahr und auch noch zu Jahresbeginn stark steigende Nachfrage nach Solarprodukten nicht ausreichend gedeckt werden konnte. Es kam zu vielen Verzögerungen. Dann gab es wieder Lieferungen bei Modulen und auch bei Wechselrichtern. Das heißt, dann haben sich die Installateure die Lager voll gemacht. Und jetzt ist dieser Solarboom so ein bisschen ins Stocken gekommen. Und das führt dazu, dass die Lager immer noch voll sind und jetzt dann auch die Preise zurückgehen. Und das hat so ein bisschen die ganze Branche belastet. Das Problem ist tatsächlich in Europa. Hier gerade in Deutschland drückt die politische Lage sehr auf die Stimmung. Dadurch, dass wir immer noch kein richtiges Gesetz haben, gerade was auch die Werbepumpen angeht, ist die Nachfrage nach Wärmepumpen fast ja komplett eingebrochen in den letzten Wochen, nachdem wir einen riesen Boom hatten. Wenn keine Sicherheit da ist, was ich an Förderung bekomme, dann macht jeder erstmal gar nichts. Und in den USA belasten die hohen Zinsen. Klar, wenn ich eine Solaranlage mir aufs Dach setze, dann mache ich das meistens mit einem Kredit. Und bei den aktuellen Zinsen ist es eben recht teuer geworden. Aber ich denke mal, dass sich beide Lagen auch wieder entspannen können. Also insoweit ist das ein temporäres Problem. Der übergeordnete Solarboom ist weiterhin intakt. Da hätte ich mir jetzt eigentlich eine andere Grafik gewünscht.
Wir haben noch eine andere zu den Solarmarkt-Szenarien.
Genau. Das ist die Prognose von Solar Power Europe, relativ neu. Das sind die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Wir hatten ein kleines Wachstum. Im letzten Jahr hatten wir 239 Gigawatt Zubau. Und das wird in den nächsten Jahren doch sehr dynamisch wachsen. Je nachdem, das Blaue ist das Low-Case-Szenario und das Gelbe ist das High-Case-Szenario. Das wird so ein bisschen abhängen, wo wir da hinlaufen, wie das dann auch mit der politischen Förderung weiterhin aussieht. Wir haben ja in Amerika den Inflation Reduction Act mit 370 Milliarden Dollar, der das Ganze finanzieren wird oder mitfinanzieren wird. Und auch in Europa gibt es ja viele Programme. Aber nichtsdestotrotz, selbst ohne Förderung ist Solarstrom hier mittlerweile die günstigste Stromproduktionsvariante. Und ich denke mal, klar, es gibt immer wieder Rücksetzer, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben, oder auch Überkapazitäten. Aber das wird sich im Laufe der Jahre einspielen. Jetzt die Corona-Ausschreitung oder die Schwankungen werden sich wieder normalisieren insoweit. Glaube ich auch, dass dieser Markt immer noch sehr dynamisch wachsen wird, auf Jahre hinaus und das Ganze auch weltweit. Also insoweit vielleicht jetzt gar keine schlechte Gelegenheit, sich den einen oder so anderen Solarwert mal näher anzuschauen zumindest.
Wir haben später im Laufe der Sendung noch einen Wert, auf den wir blicken werden, der es auch momentan nicht so leicht hat. Aber ja, da ist jetzt quasi schon mal vorweggenommen, warum es momentan für den nicht so leicht ist. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der gerade von dir schon leicht verdrängten Aktie des Tages.
Ach Mensch, ja.
Da war doch was. Berkshire Hathaway, haben nämlich am Wochenende Zahlen vorgelegt.
Genau, sehr gut. Erstaunlich gut, muss man fast sagen. Man kann auch sagen, erschreckend gut. Warren Buffett hat die Lage im Griff und wieder erneut einen schönen Gewinn eingefahren. Vor allen Dingen auch gerade einen deutlichen Zugewinn bei den Aktienpositionen. Das ist natürlich immer relativ, je nachdem, ob es gerade gut oder schlecht gelaufen ist. Aber es ist nun mal sehr gut gelaufen. Viele seiner großen Positionen haben kräftig zugelegt. Allen voran natürlich die größte, Apple. Und insoweit ist dieses neue Rekordhoch auch durchaus nachvollziehbar. Hier sieht man es nochmal. Apple, rund 40% von Berkshire Hathaway ist Apple. Die nächstgrößere Position, Bank of America. Das ist vielleicht eine große Position, die nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber Chevron läuft, Coca-Cola fast auf Allzeithoch. Das sieht insgesamt sehr gut aus. Und ich habe mich gefragt, er hat ja vor einigen Monaten gerade die Ölposition Occidental Petroleum stark aufgestockt, ob das der richtige Weg ist. Ich hatte da meine Zweifel, aber ja, Warren Buffett belehrt einen immer wieder eines Besseren. Und da muss man sich schon fragen, warum einzelne Aktien auswählen, einfach Berkshire Hathaway kaufen und liegen lassen. Das hat in den letzten 10, 20, 30, 50 Jahren immer funktioniert. Und hoffen wir mal, dass
es so weitergeht. Gut, er wird jetzt nicht mehr 50 Jahre leben, wahrscheinlich leider auch nicht mehr 10.
Nein, das wahrscheinlich nicht mehr, aber er hat ja, denke ich mal, schon für seine Nachfolge gesorgt. Also eine Aktie, die man sicherlich, da kann man nichts dran aussetzen. Das ist einfach nicht machbar. Man kann auch bemängeln, dass die Apple-Position viel zu groß ist. Man kann auch bemängeln, dass der Cash-Bestand viel zu hoch ist. Er hat in den letzten 3 Monaten übrigens Cash aufgebaut, hat hauptsächlich eigene Aktien zurückgekauft. Auch das kann man kritisieren. Aber unter dem Strich zählt das Ergebnis und das ist hier und da kann man eben nichts gegen sagen.
Eigentlich schon eine langweilige Aktie, aber Langeweile ist ja manchmal auch...
Ja, lieber langweilig Geld verdienen als interessant Geld verlieren, würde ich mal so sagen.
Definitiv, und das unterschreiben wir. Dann schauen wir auf seine größte Position, Apple, die ja vergangene Woche auch Zahlen vorgelegt haben, die tatsächlich enttäuscht haben, die Anleger. Dich auch?
Ja, die Zahlen waren ja gut. Die lagen leicht über den Erwartungen. Und klar, ein Umsatzrückgang ist nie schön. Das war, glaube ich, der dritte Umsatzrückgang in Folge. Ich habe es ja auch schon angekündigt, das iPhone stößt natürlich auch an seine Grenzen irgendwann mit den Absatzzahlen. Wobei man ein schönes Wachstum hat in China und in Indien. Zwei wichtige Märkte, zwei aufstrebende Märkte. Gerade Indien ist ein Markt, der in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen wird. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, dass die Serviceeinnahmen, das ist das, was sehr gut war bei Apple. Und da kann man auch noch extrem viel machen. Dass die Aktie jetzt korrigiert hat, das wäre wahrscheinlich sogar bei guten, bei noch besseren Zahlen so gewesen. Nach diesem Anstieg von 50% seit Jahresbeginn, da sieht man es nochmal wie an der Schnur gezogen, war das eigentlich mal überfällig, dass die Aktie mal korrigiert. Jetzt ist die Frage, wie weit geht die Korrektur? Schwierig, wird auch sicherlich vom Gesamtmarkt abhängen, wie da das sich die Stimmung weiterhin entwickelt. Aber ja, da kann man auch nur unterstreichen, Apple ist auch eine Aktie, die man ähnlich wie Berkshire einfach mal kaufen und liegen lassen sollte. Denn nochmal, das Potenzial liegt an diesen 1 Milliarde oder 2 Milliarden Geräten, die installiert sind weltweit. Das ist eine irre Zahl und davon die Hälfte dieser 1 Milliarde hat auch schon Bezahldienste genutzt oder nutzt sie immer noch. Und wie gesagt, da ist noch viel Potenzial, sei es jetzt im Finanzgeschäft, im Entertainment-Geschäft, Gaming oder was es da für Möglichkeiten gibt, da hat Apple viele Möglichkeiten.
Da wird kein Weg dran vorbeiführen an Apple in der nächsten
Zeit. Weniger. Gut, natürlich muss man sagen, klar, ein KGV von fast 30 ist natürlich auch ambitioniert für ein Unternehmen, das im Moment gerade gar nicht mehr wächst. Mhm. Aber dieses Wachstum wird wieder kommen und vor allen Dingen der Vorteil ist, die Service-Einnahmen haben einfach die viel, viel höheren Margen, doppelt so hoch mit 70% wie das Hardware-Geschäft. Insoweit wird Apple eine Gelddruckmaschine auch weiterhin bleiben.
Dann schauen wir auf Palantir. Auch die haben Zahlen vorgelegt, durch starke Zahlen und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Wie ist deine Meinung?
Und die Prognose auch noch angehoben fürs Jahr, wenn auch nur leicht. Die Aktie hat auch erstmal positiv reagiert, ist dann aber doch recht deutlich ins Minus gekippt gestern als Reaktion auf die Zahlen. Auch hier ist das natürlich eine Reaktion auf diesen massiven Anstieg, nahezu verdreifacht innerhalb weniger Monate durch diesen KI-Hype, den wir gesehen haben, der jetzt, ja, ich will nicht sagen abebbt. Tatsächlich ist KI eine Sache, die uns lange begleiten wird. Es ist kein kurzfristiger Hype, es ist eine langfristige Entwicklung. Aber das ist natürlich jetzt schon ein Hype gewesen, auch bei vielen anderen Aktien aus dem Segment. Und da sind natürlich Rücksetzer angebracht und auch fast schon zwingend erforderlich, damit sich das nicht zu sehr noch übertrieben aufheizt. Ist eine Aktie, die man haben kann. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich habe nichts gegen hohe Bewertung, aber mit dem 16-fachen Umsatz fürs nächste Jahr bewertet, das ist dann schon relativ hoch. KGV fast bei 70. Und das bei einem Wachstum von 16-17%. Da muss vom Wachstum deutlich mehr kommen in den nächsten Jahren. Da muss man wieder zulegen und das kann auch passieren. Insoweit würde ich hier tatsächlich mal warten, wie weit diese Korrektur eventuell noch geht und dann mal sehen, was ich mit der Aktie mache.
Dann schauen wir auf Tesla. Unterdessen der CFO, Kirk Horn heißt er, glaube ich, wird ja das Unternehmen jetzt überraschend verlassen.
Hat schon.
Die Aktien, oder hat schon verlassen? Verlacken. Ist schon mit sofortiger Wirkung. Okay.
Seit Freitag ist Feierabend.
Weiß man, was da hinter den Kulissen passiert ist?
Also man weiß nicht, warum er gegangen ist. Man weiß nur, es gibt einen Nachfolger. Langjähriger Ziehsohn, würde ich jetzt nicht sagen, aber der Account Manager wird jetzt der neue CEO. Also da dürfte nichts Großartiges passieren. Man muss sich natürlich schon fragen, warum ist er jetzt gegangen? Und da gibt es natürlich die Tesla-Kritiker, die jetzt sagen, ja, Tesla hat jetzt große Probleme mit den neuen Gigafactories, mit dem Cybertruck. Er ist quasi geflüchtet. Ist natürlich Quatsch. Man muss wissen, der Kirk Horn ist 39 Jahre alt, also noch sehr jung, ist schon seit 13 Jahren bei Tesla und hat relativ wenig verdient, erstaunlicherweise.
Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, $300.000 im Jahr ist jetzt nicht wenig, aber für die Position, die Finanzvorstände von GM oder Ford verdienen das Dreifache oder mehr als das Dreifache sogar. Aber er hat natürlich durch Aktienoptionen auch ziemlich viel Geld verdient. Er hat jetzt Aktien im Gegenwert von rund $600 Millionen. Und da kann man schon mal sagen, ich bin 39, ich habe $600 Millionen in Aktien. Ich starte mal was Neues. Vielleicht macht er was Eigenes oder irgendwann das Finanzvorstand. Also das muss man nachvollziehen und das ändert jetzt wenig an der Firma. Ich meine, er hat einen guten Job gemacht, Tesla mittlerweile ist nicht nur hochprofitabel, hat $23 Milliarden Cash, hinterlässt ein sehr aufgeräumtes Geschäft und hat Tesla in die tiefschwarzen Zahlen geführt. Also insoweit alles nicht so dramatisch.
Da sehen wir mal den Margenvergleich von Tesla mit anderen Autobauern aus dem E-Auto-Segment. Ford, Rivian, Lucid.
Genau, und das ist eigentlich interessant. Nehmen wir vor allem die EBIT-Marge, die ist bei Tesla bei knapp 10%. Und Ford ist eigentlich der einzige etablierte Autokonzern, der seine Elektromarge ausweist. Die anderen machen nur eine Gesamtmarge und da weiß man nämlich nicht so genau, wie das Elektrogeschäft läuft. Und da sieht man mal minus 59%. Das ist natürlich schon dramatisch. Ford hat ja angekündigt, in diesem Jahr statt 3 Milliarden Verlust sogar 4,5 Milliarden Dollar Verlust mit Elektroautos zu machen. Und das ist eben das Problem, was alle haben, dass man absolut nicht profitabel ist, sondern noch tief rote Zahlen schreibt im Elektroautogeschäft. Noch schlimmer sieht es bei Rivian und Lucid aus. Lucid hat ja gerade gestern oder vorgestern Zahlen gemeldet. Rivian gestern, bei Lucid ist der Verlust pro Auto bei $550,000, also über eine halbe Million. Bei einem Verkaufspreis von ungefähr 100.000, da ist es ein weiter Weg, da profitabel zu werden. Und eigentlich sagt man so als Faustformel, erst ab 100.000 Autos pro Jahr kann ich die Gewinnschwelle erreichen. Und davon sind viele noch weit entfernt, also alle genannten bis auf Tesla. Und Tesla geht eher noch einen Schritt weiter, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt in der Lage bei dieser Skalierung, die ich habe durch diese Massenproduktion, und ich habe die Marge, da kann ich sogar die Preise senken und habe immer noch eine gute Marge, und das ist ja noch nicht vorbei. Tesla ist weiter dabei, seine Margen zu erhöhen, indem er nämlich die Produktionskosten massiv senkt, die Produktion optimiert. Und das gilt auch, jetzt sehen wir hier das neue Model 3 Highland, so wie es genannt wird. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so heißen wird, aber optisches Design neu, und man hat auch offenbar, man wird viel intern ändern, man wird vor allen Dingen auch die Produktion optimieren, nochmal. Und es wird gemunkelt, dass man dann in der Lage ist, dieses Model 3 zu verkaufen, ab $27.000 umgerechnet. Und das wäre ein absoluter Kampfpreis. Wir sind in China im Moment, glaube ich, bei das günstigste Modell für $32.000, nochmal $5.000 günstiger. Da öffnet man sich komplett neue Märkte, neue Käuferschichten. Und das ist schon sehr interessant. Es wartet ja alle auf dieses günstige Tesla-Modell. Und das wird vielleicht das Model 3, indem man einfach den Preis nochmal massiv senkt, weil man es eben kann. Und dann seine Verkaufszahlen ordentlich antreiben wird. Also sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wann es offiziell vorgestellt wird. Und es soll wahrscheinlich noch dieses Jahr auf den Markt kommen.
Willst du noch ein Wort zur Aktie verlieren, oder ist da im Grunde alles...
Ja, es gab jetzt natürlich nochmal Unsicherheiten wegen des Finanzvorstands, der nun weg ist. Ich habe es ja gesagt, das kann man so und so sehen. Die Tesla-Kritiker wühlen sich darin auf. Sollen sie machen.
Bei jeder Meldung.
Klar. Zu Tesla. Wichtig ist, wie das operative Geschäft läuft. Und da gibt es nach wie vor wenig Probleme. Klar, es gibt immer wieder schwankende Zahlen, aber... Entscheidend wird sein, das habe ich im letzten Sender schon gesagt, wann tatsächlich die Geschichte mit dem Autopilot, mit dem Full Self Driving kommt. Und das könnte schlagartig alles verändern. Und insoweit, glaube ich, sind wir auf einem Niveau, wo die Aktie gut aufgehoben ist, irgendwo zwischen 250 und 300. Und ich denke mal, der nächste Ausbruch wird dann wahrscheinlich eher nach oben sein, wenn tatsächlich irgendwas Neues von dieser Autopilot-Geschichte kommt oder vom Model 3 Highland. Es gibt viele Katalysatoren, die den Kurs bewegen können. Es gibt natürlich auch, kann auch wieder negative Überraschungen geben, das weiß man nicht. Es gibt jetzt auch Leute, die sagen, ja, der Elon Musk hat ja getwittert, dass vielleicht sein Hals operiert werden muss. Er will ja gegen Zuckerberg kämpfen. Das sind alles so Nebenkriegsschauplätze, darüber kann man reden, redet man auch gerne und viel, aber das hat mit dem großen Ganzen relativ wenig zu tun.
Wobei, wenn er diesen Kampf verliert, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Aktie dann auch erstmal...
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wird sie dann fallen.
Ja. Völlig sinnfrei, aber...
Nein. Und ganz im Ernst, ich meine, wer die beiden sieht, Mark Zuckerberg und Elon Musk, der kann sich vorstellen, dass das für Elon Musk... das ist wirklich eine Mission Impossible. Ja. Darauf wetten würde ich dann definitiv nicht.
Na gut, wir können ja, bevor der Kampf dann irgendwann mal tatsächlich stattfindet, tatsächlich hier mal Wetten eingehen. Egal, wir schauen auf BYD. Die stehen kurz, oder haben es schon erreicht, ich weiß gar nicht, ein Meilenstein, das 5-millionste New Energy Vehicle ist...
Heute, glaube ich.
Ich glaube auch Mittwoch heute. Ist es, genau. Ja. Also das sind ja Hybrid- und E-Autos, aber 5 Millionen.
Ja, das ist natürlich ganz gut, aber das ist jetzt auch so eine Zahl. BMW hat neulich auch mal so eine Zahl gebracht mit, glaube ich, 2 Millionen Elektroautos. Da hat man den größten Teil aber vor ein paar Jahren schon verkauft. BYD verkauft jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich über 3 Millionen, allein in diesem Jahr. Da ist diese 5-Millionen-Zahl jetzt nicht ganz so entscheidend. Wichtig ist, oder waren jetzt die monatlichen Zahlen, die nochmal ein Rekord waren für BYD. Und gerade, dass man seine Modelle immer erweitert und jetzt auch ganz unten im Preissegment was anbietet und ganz oben. Und das ist auch wichtig. BYD hat ja vor, ich glaube, 2 Wochen seine vorläufigen Zahlen vorgelegt, dass man eben mit Elektroautos auch Geld verdient. Ich habe es ja gesagt, Ford verliert Geld, Rivian, Lucid, NIO, im Prinzip alle anderen bis auf Tesla und BYD. Und BYD hat es geschafft, nochmal den Gewinn kräftig zu steigern. Man hat sogar im zweiten Quartal das Rekordquartal Q4 22 übertroffen. Die endgültigen Zahlen kommen jetzt in einigen Tagen, aber die vorläufigen Zahlen sind halt da. Und das ist wirklich beeindruckend im Vergleich zum Vorjahr, weit mehr als verdoppelt den Gewinn. Da sieht man mal diese Skalierung, dieses Hochfahren der Produktion, was das ausmachen kann. Und wie gesagt, BYD verkauft ja seine Autos auch teilweise sehr günstig. Der günstigste, den gibt es ab rund etwas über 10.000 Euro in China. Und das ist auch sehr erstaunlich. Es ist jetzt kein großer Automarkt Schweden, aber im Juli war der BYD Atto 3, das ist so ein, ja, im Prinzip so ein Golfklasse, etwas drunter, vielleicht zwischen Golf und Polo irgendwo. Das war das meistverkaufte Elektroauto in Schweden, noch vor dem VW ID.4. Wenn auch knapp, also die beiden sind an der Spitze, aber trotzdem ein echter Achtungserfolg. Dass ein Chinese mal einen europäischen Markt anführt, das hätte vor einigen Jahren auch niemand gedacht.
Gibt es eine ganz neue in Schweden? Weißt du, was du
die gibt es schon länger. Es lag jetzt so ein bisschen daran, es geht ja auch mal darum, welches Schiff kommt wann an. Und es kam jetzt eine große Ladung wohl von diesen Autos in Europa an. Und das wird im nächsten Monat nicht mehr so sein. Aber das ist zumindest mal ein echter Achtungserfolg. Wahrscheinlich wird man bei BYD das ausdrucken und einen Rahmen an die Wand hängen.
Marktführer in Schweden.
Ja, da sieht man zum Beispiel auch das Model Y, was ja eigentlich, oder nicht nur eigentlich, das ist das bestverkaufte Auto insgesamt in diesem Jahr weltweit. Auch in Schweden war es ein echter Bestseller, aber auch hier sieht man mal, in einem Monat kann es auch durchaus mal nach unten durchrutschen. Im ganzen Jahr ist das Model Y weiterhin in Schweden ganz weit vorn, wie auch in fast allen anderen europäischen Ländern.
Gut, wir haben ja auch gesehen, das ging jetzt hier in den dreistelligen Bereich, 700, 500.
Ja, genau, das sind jetzt keine großen Zahlen, aber das zeigt, dass BYD auch tatsächlich außerhalb von China Erfolg hat. Ja. Auch das hätten vor einigen Jahren nicht viele erwartet.
Mal schauen, wenn die bei uns in den Statistiken auftauchen, die ersten BYD-Modelle.
Tauchen sie schon, aber sehr weit unten. Also das Problem ist, dass die Autos zu teuer sind. Also BYD verkauft die Autos in Europa für mehr als das Doppelte als in China. Ich glaube, das macht man erstmal, weil man es kann, weil man einfach gar nicht viel mehr liefern könnte, weil man in China schon so viel verkauft. In China hat BYD jetzt einen Marktanteil von 40% bei Elektroautos. Das ist fast schon ein Monopol. Und man erhöht den Marktanteil sogar noch, obwohl die Konkurrenz ja eigentlich stärker werden sollte. Insoweit hat man nicht genug Autos für den europäischen Markt. Aber man ist, glaube ich, locker in der Lage, die Preise massiv zu senken, wenn man es denn will. Und insoweit ist man da in einer sehr komfortablen Lage im Vergleich zu vielen anderen.
Dann schauen wir noch hier auf die Aktie, wo sich wie immer weniger tut
als bei vielen anderen. Ich weiß nicht, was passieren muss, damit sich da mal wirklich was bewegt. Jetzt haben wir natürlich diese negativen Wirtschaftsnachrichten aus China, was natürlich auch chinesische Aktien insgesamt belastet. Die Bremse ist nach wie vor da. Da oben geht es nicht so recht weiter, 32, 33 Euro. Aber es ist eine Frage der Zeit. Wenn BYD weiter, man muss gar nicht jetzt großartig was Neues machen, einfach so weitermachen, einfach weiterhin gute Zahlen bringen, die Absatzzahlen erhöhen, in Europa stärker werden oder weltweit und dann wird doch irgendwann die Aktie nachziehen. Bewertung mittlerweile KGV von 20 fürs nächste Jahr, auch sehr attraktiv, also da kann man sehr ruhig schlafen, glaube ich.
Dann schauen wir mal auf die Lithiumbranche. Also mal als ersten Wert dazu, wie ist es denn um die Branche allgemein momentan bestellt?
Ja, wenn man sich den Schaden anschaut, nicht gut. wenn man ihn umdreht, sieht es anders aus. Aber die Lithiumpreise, es gibt ja diesen chinesischen Spotmarkt, hatten sich ja teilweise sehr deutlich erholt, kamen jetzt wieder ein bisschen zurück. Es ist schon komisch, weil Albemarle hat letzte Woche Zahlen gebracht, die extrem gut waren. Man hat die Prognose für das gesamte Jahr deutlich angehoben. Und jetzt aktuell bei den Gewinnschätzungen ist die Aktie bewertet mit einem KGV von 7. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt, wie das passieren kann. Der Lithiummarkt läuft. Lithium ist, es wird einen Nachfrageüberhang geben auf die nächsten Jahre. Egal, was Goldman Sachs oder andere sagen, alle, die sich in der Branche auskennen, wissen das, weil viele Projekte einfach nicht so schnell in Gang kommen, wie es sein müsste. Und auch die Produktionserweiterung, Albemarle expandiert ja auch, wie eigentlich alle Lithiumproduzenten. Das geht eben nicht so schnell wie gedacht. Und selbst wenn alles optimal laufen würde, selbst dann würde die Nachfrage das Angebot übersteigen. Aber es wird langsamer gehen. Also die Lithiumpreise werden oben bleiben. Mhm. Albemarle wird gutes Geld verdienen. Und insoweit finde ich das hochgradig spannend. Und das wird auch nicht so bleiben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil wir haben einen extrem guten, stabilen, schnell wachsenden Markt und einen der größten Produzenten der Welt. Jetzt auch noch Zahlen verbessert, angehoben, Prognoseausblick angehoben. Insoweit alles gut und eine Frage der Zeit, bis sich das auch im Aktienkurs niedersteckt.
Du wirst es, wir werden es weiter verfolgen und dann eben auch schauen, wie sich Werte wie Albemarle entwickeln, genauso wie auch Standard Lithium, wo es ja noch dazu positive Meldungen bezüglich der Machbarkeitsstudie gab.
Ja, es gab jetzt tatsächlich gestern vorläufige Machbarkeitsstudie. Es gab ja immer, es gibt zunächst einmal eine Ressourcenschätzung, dann gibt es die Wirtschaftlichkeitsanalyse und dann gibt es diese vorläufige Machbarkeitsstudie. Das heißt, da wird genau festgelegt, wie lange kann ich produzieren, wie viele Tonnen kann ich produzieren, ist das Ganze wirtschaftlich? Und die Zahlen waren überragend gut, muss man sagen. 30.000 bis 35.000 Tonnen Produktion im Jahr über 20 Jahre hinweg. Bei Produktionskosten von 5.000 und Verkaufspreis von 30.000 kann man ausrechnen, wie viel man da verdient. Das sind 750 Millionen Dollar im Jahr. Der Kapitalwert liegt jetzt von diesem einen Projekt, wo jetzt diese Zahlen rauskamen, bei 4,5 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu ist der Börsenwert von 700, knapp 800 Millionen bei der Standard Lithium viel zu gering, sehe ich so. Die Aktie hätte eigentlich gestern doch deutlich reagieren müssen. Natürlich, der Gesamtmarkt war schlecht oder ist im Moment schlecht, gerade für so Risikowerte, die eben noch keinen Umsatz machen. Produktionsbeginn ist frühestens 2026, also das wird noch ein bisschen dauern. Aber man hat jetzt quasi alles da. Das Einzige, was man noch braucht, ist die Kleinigkeit von 1,3 Milliarden Dollar, die der Produktionsaufbau kostet. Aber ich denke mal, mit dieser Analyse dürfte das auch kein Problem sein, das Geld zu besorgen. Da dürften noch einige Interessenten sein, die sagen, hey, ich gebe euch einen Teil des Geldes, einen Teil wird man auch selber finanzieren. Also da ist jetzt eigentlich der Pfad geebnet in Richtung Produktion. Und vor diesem Hintergrund finde ich das Niveau interessant. Aber wie gesagt, es ist halt eine Firma ohne Umsatz. Mhm. Und klar, mit der Option auf riesengroße Gewinne. Aber dieses zeitliche Gap wird eben mal so und mal so bewertet. Im Moment ist es eher, dass man sagt, ich möchte lieber Firmen haben, die jetzt Geld verdienen.
Man ist nicht so risikoaffin, zumindest jetzt, was solche Werte angeht. Im Moment wirkt zumindest so, da tut sich ja fast gar nichts mehr.
Also genauere Analysen habe ich in meinem Report. Mhm. Da habe ich das Ganze nochmal im Detail durchgegangen. Okay. Denn und es gibt im Moment auch nur noch zwei Aktien, auf die mein Report gesetzt wird.
Aus dem Lithium-Sektor.
Von einer habe ich mich jetzt verabschiedet, weil man muss da auch so ein bisschen fokussieren auf die Werte setzen, die wirklich den Weg zur Produktion schaffen können. Und da ist Standard Lithium definitiv mit dabei. Und ja, es gibt noch eine andere Aktie, die auch sehr spannend ist. Aber es gibt nun mal, ich glaube, über 500 Lithium-Explorer börsennotiert. Und von denen werden eben vielleicht maximal 10 in Produktion gehen, wahrscheinlich sogar eher nur 5. Und bei den anderen sieht es dann eben schwierig aus.
Wenn viele wegfallen. Okay, also dann, wir schauen jetzt nicht auf diesen zweiten Wert, den du angesprochen hast. Da muss man sich im Mind on the Pod informieren. Denn wir wechseln jetzt nochmal die Branche oder kommen zurück zum Thema Solar. Die Gründe, warum es momentan eher mau läuft für die Solarbranche, wissen wir jetzt schon. Bei Jinko ist es genauso.
Ja, klar, wenn natürlich ein Überangebot an Solarmodulen offensichtlich in den Lagern ist, das wird eben an der Börse abgestraft. Ob das jetzt so massiv sein muss, weiß ich nicht, aber am Ende hat die Börse immer recht. Wir sind jetzt auf ein neues, auch 52-Wochen-Tief gefallen, haben da diese 40 Dollar doch recht deutlich unterschritten. Charttechnisch natürlich jetzt massiv angeschlagen, fundamental KGV 5, weiß ich nicht, also KGV vielleicht noch 3 oder 2 oder 1, ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Macht eigentlich in meinen Augen wenig Sinn, aber ich habe es ja gesagt, der übergeordnete Trend ist intakt. Wir haben jetzt ein paar Schwierigkeiten im Solarsektor, die sich aber relativ schnell auch wieder auflösen können. Der Markt ist halt sehr, sehr volatil. Also Nachfrage, Angebot, das wechselt, ich will nicht sagen wöchentlich, aber monatlich. Ich kann mich erinnern, ich stand hier vor 2 Monaten, habe gesagt, dass mein Solarinstallateur gesagt hat, er kann sich vor Aufträgen kaum retten. Jetzt habe ich mit ihm gesprochen vor ein paar Tagen und da sagt er, Wärmepumpennachfrage ist bei null bei ihm und Solarinstallationen sind auch komplett zurückgegangen. Er hat mittlerweile Teams, die nichts mehr zu arbeiten haben, aber auch das kann sich schnell wieder ändern. Also insoweit finde ich eine Aktie, die man dennoch haben muss, also wenn im Modulbereich ein Investment, dann Jinko Solar.
Gut, ich denke aber auch, da wird es im weiteren Report noch ausführlichere Infos zur ganzen Branche geben und vielleicht auch noch ein paar andere Werte aus dem Sektor, die interessant sind. Wir wechseln nochmal, bei Sonne passt ja auch ein bisschen, wir hören auf TUI. Die haben Zahlen vorgelegt, die...
Der Chart passt, passt.
Müsste passen, tut sich jetzt wenig.
Ja, aber die haben jetzt ihre Q3-Zahlen vorgelegt, das ist bei TUI das Juni-Quartal gewesen und das ist sehr gut gelaufen. Man hat nur einen schmalen Gewinn erzielt, aber immerhin, man hat einen Gewinn erzielt, der bereinigte operative Gewinn. War sehr positiv. Man hat, ich glaube, 6% mehr Buchungen als im Vorjahreszeitraum und 7% höhere Preise. Wobei mit den 7% höheren Preisen, also ich habe jetzt gerade meinen Sommerurlaub gebucht und also da zahle ich, glaube ich, mehr als 7% mehr als im letzten Jahr. Also die Preise sind wirklich enorm. Also Urlaub ist richtig teuer geworden. Ja, und sieht wieder gut aus. Man hat fast das Niveau von 2019 wieder erreicht. Man sieht es ja auch hier. Das sind die Geschäftszahlen 18, 19. Das Schwarze ist der Umsatz. Dieser massive Einbruch 2021, dann 22, die kräftige Erholung. Und jetzt dieses Jahr kommen wir fast wieder, oder wir sind wieder auf dem Umsatzniveau. Beim Gewinn sieht es noch ein bisschen mau aus. Da fehlt noch ein bisschen was, aber auch da ist man auf einem guten Weg. Ja, offensichtlich sieht es sogar so aus, dass man diese höheren Preise jetzt nach der Pandemie auch durchsetzen kann. Das gilt ja auch für den Flugbetrieb. Auch Flugpreise sind ja extrem hoch geworden. Und ja, beim Urlaub, ich glaube nicht, dass man die Preise so schnell wieder senken wird. Also da sieht es echt gut aus. Jetzt kommen wir zur Aktie. Und wir haben ja gerade den Chart schon gesehen. Können wir nochmal den Chart kurz?
Ja, wir haben auch den 5-Jahres-Chart noch.
Ja, dann machen wir den längeren mal. Genau, machen wir den längeren.
Länger in die Vergangenheit.
Bei TUI ist ja immer so, oder bei vielen Aktien, dass man natürlich schaut, wo kommt die Aktie her, wo stehe ich jetzt, wo könnte es wieder hingehen. Jetzt kann ich natürlich sagen, 2019, das Umsatzniveau haben wir fast wieder, das Gewinnniveau auch. Damals war die Aktie bei 80, 90 Euro, jetzt sind wir bei 7. Kann die da wieder hingehen? Klar, möglich ist alles. Das Problem ist, dass in der ganzen Zeit TUI ja 4 Kapitalerhöhungen gemacht hat. Die Aktienanzahl hat sich vervielfacht. Wir haben jetzt also deutlich mehr Aktien und wir sind jetzt bei knapp 7 Euro. Jetzt schauen wir nochmal auf den Börsenwert. Wir haben jetzt einen Börsenwert von 3,5 Milliarden. Mal merken, 3,5 Milliarden, also das hier war im September 22 waren es 2,2. Jetzt sind wir wieder bei 3,5. Wir hatten in der Spitze knapp 10 Milliarden Börsenwert 2018. Wenn wir jetzt da wieder hinkommen, müsste sich die Aktie also verdreifachen. Das heißt, ich wäre dann bei etwas über 20 Euro. Aber eben nicht bei 70 oder 80. Klar, 20 Euro wäre natürlich auch super, eine Verdreifachung. Und das ist durchaus möglich. Man muss natürlich jetzt auch wissen, dass durch diese ganzen Verwässerungen und man hat auch immer noch einen Haufen Schulden, man hat da auch einiges noch zu bezahlen. Also vielleicht geht es auch nicht ganz in Richtung 10 Milliarden, aber Potenzial nach oben ist auf jeden Fall da, wenn auch nicht ganz so, wie sich das vielleicht einige wünschen würden. Also Kurse von 50 Euro oder 60 werden wir sicherlich nicht mehr sehen, aber zweistellige Kurse, glaube ich, sind bei TUI durchaus drin. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da bei den Preisen noch viel nach unten geht. Im Gegenteil, man wird diese hohen Preise aufgrund der wirklich extrem hohen Nachfrage halten können. TUI hat heute auch noch gemeldet, dass diese Brände, ich glaube, es hat 25, 27 Millionen Euro gekostet. Klar, es ist ein Haufen Geld, aber in Relation zu den Umsätzen insgesamt ist das natürlich nicht so viel. Also es sieht gut aus und ich würde es, klar, es ist immer noch eine riskante Aktie, keine Frage. Aber man ist, hat die Trendwende definitiv geschafft.
Du sagst, du hast Urlaub gebucht, aber nächsten Mittwoch bist du erstmal wieder hier bei uns. Da
genau, ich gehe dann erst Ende August.
Gut, dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Danke erstmal für heute, für deine Einschätzungen.
Gerne.
Ja, nächsten Mittwoch dann gerne wieder einschalten. Bis dahin.